warum du besser deine Persönlichkeit als deine Produkte verkaufst. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Ein-Tage-Woche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Super gut. Heute haben wir natürlich ein spannendes Thema wieder, nämlich warum du besser deine Persönlichkeit als deine Produkte verkaufst. Das mag auf den ersten Blick ein wenig irritieren, weil wir leben ja am Ende vom Produktverkauf. Aber eigentlich kaufen die ja uns oder in dem Fall dich. Und dazu habe ich heute natürlich wieder einen spannenden Interviewgast. Der Markus Hornung ist Experte. Man könnte sagen, eigentlich macht er emotionale Intelligenz. Und er hat natürlich auch eine spannende Geschichte. Da ist man ja auch nicht immer schon gleich gestern gewesen in dem Job. Also werden wir zwischendurch auch noch einen Ausflug machen, wie man vom Maschinenbau Ingenieur zum Lehrer für Mathe und Physik, plötzlich zum Trainer, Coach, wie auch immer, und zum Buchautor rund um emotionale Intelligenz wird. Also erstmal herzlich willkommen, Markus, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Vielen lieben Dank, lieber Ulrich. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ich dachte ja gerne, finde ich cool, dass wir uns heute die Zeit nehmen. Ja. Jetzt für euch Hörer, wir sind hier heute in der Aufnahme in der Toskana, auch wenn die jetzt natürlich nie an dem Tag ausgespielt wird, aber im netten Kreise des Citizen Circle mit ungefähr plus minus 80 ähnlich gelagerten, freiheitsliebenden Unternehmern und Selbstständigen, die hier zwei Wochen gemeinsam in der Toskana eine Workation haben. Und dann nutzen wir die Gelegenheit natürlich immer mal wieder mit spannenden Menschen Interviews zu führen. Und deswegen haben wir jetzt einen von denen da, der extrem freiheitsliebend ist.
Das kann man so sagen, ja.
Genau. Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Freiheit und Persönlichkeit an. Wieso ist es einfach viel cooler und viel freier, wenn man seine Persönlichkeit und nicht seine Produkte verkauft?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Wieso ist es freier, wenn man seine Produkte nicht so sehr und seine Persönlichkeit? Naja, weil, also was mir sofort spontan als Antwort durch den Kopf geht, wäre zu sagen, weil man dann so sein kann, wie man ist.
Das wäre die Antwort, mit der ich gerechnet hätte.
Da steckt ja, das ist klar, da steckt jetzt natürlich auch eine Grundannahme dahinter, die ich verdrehe. Ich mache ja neben dem Thema emotionale Intelligenz auch noch dieses daraus sich direkt ableitende Fachthema Charisma oder persönliche Wirkung. Und die Grundidee lautet, wenn du als Vertriebler, wenn du als Vertrieblerin oder Vertriebler oder Verkäuferin oder Verkäufer aufs Produkt fixiert bist, dann musst du Glück haben, dass diese Produkteigenschaften das Problem deiner Kunden lösen und was da jetzt zum Marketing alles dazugehört. Wenn du es bist, den sie im Sinn haben, als derjenige, der ihre Probleme oder ihre Pain Points oder das löst, was ihnen gerade eben so ein bisschen auf der Seele liegt oder unter den Nägeln brennt, dann ist es einfach von der Wirkung her gut, wenn du frei bist im Sinne von ich bin der, der ich bin authentisch und ich muss mich nicht verstellen. Ich muss jetzt nicht irgendwie so ein Verkäufer-Mindset oder irgendwie in irgendwelchen Vertriebsschulungen antrainierte Gesprächsleitfäden oder sowas abarbeiten, sondern ich nehme mir die Freiheit, so zu wirken, wie ich wirke, so nahbar, so zugänglich, so empathisch und mich so auf dich einlassend, wie ich dazu in der Lage bin. Und das ist liefert normalerweise auf einer völlig anderen Ebene als auf einer Produktebene einen massiven Vertrauensvorsprung.
Ja, das würde ich sofort, glaube ich, würde ich sofort unterschreiben. Weil dieses, nehmen wir mal Business Schaulaufen oder dieses Theaterspielen oder wir ziehen morgens irgendwie nette Kostüme an und spielen eine Rolle. Ich bin jetzt mal Trainer oder Verkäufer oder was auch immer. Es ist ja völlig wurscht, aber das ist ja extrem anstrengend, weil so viele Persönlichkeiten kann ja gar keiner erfüllen. Und wenn, das hört sich jetzt vielleicht zu simpel an, wenn man einfach nur sich selber ist, das ist vielleicht jetzt zu simpel, aber das macht es ja viel leichter, oder?
Unbedingt. Da mache ich sofort einen grünen Haken dahinter. Das ist ein Gedanke, der ist auf den ersten Blick gar nicht so eingängig, aber du lieferst quasi aus meiner Sicht auch schon die Erklärung dafür, sich zu verstellen oder einer Konvention oder einer Rolle entsprechen zu müssen, weil irgendwann jetzt irgendeiner mal in dem Vertriebstraining zu dir gesagt hat, als Vertriebler macht man das so und jetzt macht man das und das. Also ich finde es gar nicht vereinfacht. Das strengt an. Das ist anstrengend. Das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, im Vertriebscoaching zu erleben, dass diejenigen, die an der Stelle frei sind, einfach auch nicht so angestrengt, nicht so verbissen und vielleicht letztendlich auch nicht so verbittert sind wie diejenigen, die aufgrund einer merkwürdigen Vorschrift, wie man zu sein hat, halt immer sich zwingen, dieser Erwartung zu entsprechen. Also auf jeden Fall. Ja. Es ist nicht so anstrengend.
Und das ist ja auch, wenn man sich ein bisschen traut, viele meiner Hörer wissen ja, dass ich fast nie Schuhe anhabe. Und auch wenn ich auf eine, wie vor zwei Wochen hatten wir so einen viertägigen Unternehmerkongress. Und am ersten Tag war ich der Einzige ohne Schuhe. Am zweiten kam noch einer dazu, der hatte aber auch nie Schuhe an. Und am vierten Tag hatte auch unsere Moderatorin die Schuhe ausgelassen. Nee, und das ist dann so, und wenn dann keiner komisch guckt und wenn die sagen, und das siehst du jetzt zwischendurch auch so ein bisschen zu sagen, ich meine, der Uli, der ist zwar schon jetzt über 60, aber irgendwie im Kopf ist der noch ein Kind. So frei wie der möchte ich auch sein. Ja, ist alles gut, dann kommt die Message ja anscheinend an. Und das ist ja auch nicht sofort so. Und deswegen ist natürlich die Frage, wenn jetzt unsere Hörer sagen, dich fragen würden, das mache ich jetzt stellvertretend, du Markus, das hat man ja, man wird in der Schule sozialisiert, man wird daheim sozialisiert, es gibt Freunde, es gibt irgendwas und die sagen einem alle oder Verkaufstrainer oder Führungskräftetrainer, du musst es so oder so oder so oder so machen und dann hast du ja immer dieses Business, Theater, Schaulaufen, Rollengedöns. Wie kommt man denn da wieder raus?
Gute Frage. Die naheliegendste Antwort für mich war oder ist, weil mir wird die Frage natürlich häufiger gestellt, weil ich ja aus meiner Mission, Menschen in die emotionale Freiheit zu führen, überhaupt keinen Hehl mache, ist die Antwort, und das ist jetzt kein Cross-Selling-Ansatz oder kein Werbeversprechen. Im Idealfall triffst du halt irgendwann mal jemanden, der dir zeigt, dass es geht oder an dem du erfährst, das funktioniert und der dich vielleicht auch ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, mach einfach mal. Also was mir ganz, ganz häufig passiert und ehrlich gesagt bin ich diesen Weg auch gegangen oder wurde mit mir dieser Weg gegangen, dass ich jemandem begegnet bin, der mich aus diesen Konventionen so rausgeholt hat, dass er gesagt hat, weißt was, mach einfach mal. Und im Grunde genommen hat es was mit Encouragement, mit Ermutigung und mit Erlaubnis geben von jemandem zu tun, dem du vertraust und den du magst. Und wenn der dann, das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, da ist ein bisschen was dran, wenn wir sagen, dass der elterliche Geh- und Verbote ein bisschen aufhebt und die inneren Antreiber, die wir haben, sei brav, sei angepasst, sei schnell, sei stark, so ein bisschen selber als aufgehoben repräsentiert und sagt, weißt du was, Markus, mach einfach mal. Ich erlaube es dir jetzt gerade eben ein bisschen.
Was ja ein insofern doppelt spannender Punkt ist. Zum einen, wieso geben wir anderen Menschen so viel Macht und uns selbst so wenig? Also man könnte sich ja selber die Erlaubnis geben zu sagen, ey, ist doch dein Leben, mach einfach.
Ja.
Und was ist denn der Punkt, warum wir anderen Menschen, also wenn der jetzt der elterliche Freund, der Mentor, der Coach, wie auch immer, für viel Geld oder auch nur mit väterlichem Rat, sagt, du mach einfach, dann sagen wir, okay, wenn der das sagt, dann darf ich das.
Genau.
Und wieso darf ich das vorher nicht?
Ja, super interessante Frage. Ich finde es total witzig, weil wir hier im Citizen Circle vor einer Stunde einen Philosophentalk hatten, wo es genau um das Thema ging.
Das ist ja spannend.
Das war super spannend und wir uns die Frage gestellt haben, wo kommt denn diese, obwohl wir vielleicht wissen, dass es uns gut tut, diese Hemmung her, zu sagen, ich mach's. Ich glaube, ein gut ausgebildeter Coach oder vielleicht sogar ein Psychotherapeut würde sagen, naja, diese inneren Antreiber in uns, die sind tatsächlich halt sehr alt. Es sind frühkindliche Prägungen, frühkindliche Sozialisierungen zum Thema frühkindliche Erziehung im Alter zwischen 3 und 7 ist ja so eine alles entscheidende Phase. Und ich glaube, wir können uns schon ein bisschen auch von diesem Gedanken freimachen. Jetzt, weil ich erwachsen bin, jetzt, weil ich älter bin als 30, 40 oder so, ich bin jetzt in der Zwischenzeit 58, ist es doch klar, dass ich bei Rot über die Ampel gehen darf. Ja, nee, ist nicht ganz so klar, weil diese alten Prägungen, jetzt greife ich ein bisschen auf meine Expertise aus den Neurowissenschaften zurück, diese alten Prägungen sind halt ganz, ganz, ganz stark verinnerlicht. Die sind ganz, ganz stark einprogrammiert. Und deswegen ist es gut, wenn man dann irgendwann mal mit 30, 40, 50, ist ja egal, jemanden trifft, der einen an die Hand nimmt und sagt, weißt du was, jetzt gehst du einfach mal bei Rot über die Ampel und du wirst sehen, die Welt geht nicht unter, dich trifft nicht der Blitz, du wirst nicht eingebuchtet und wir erzählen deiner Mama und deinem Papa auch nicht, dass du bei Rot über die Ampel gegangen bist.
Kriegst du die Schuhe entzogen und ich habe schon gar keine an. Genau, was ich auch gerade das Bild im Kopf habe, es gibt ja die Erfahrung oder das Bild, kennt vielleicht auch jeder, du siehst einen Elefanten angeflockt.
Genau.
Mit einem Mini-Strick, also irgendwie, da kannst du, weiß ich, nichts dran halten und der mit so einem... Wenn er mit einem Holzflock im Boden ist, der wäre in einer, keine Ahnung, Millisekunde ist der rausgerupft. Aber der Elefant war halt klein und da war dann irgendwann mal was wert und jetzt kannst du den quasi mit einem, also quasi mit einem Garn kannst du den da anbinden.
Genau.
Und ist das bei uns im Kopf auch noch so, dass wir uns diese, der eigentlichen, du hast eben Encouragement gesagt, aber der eigentlichen Befähigung, dass wir jetzt ja irgendwann mal 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 Jahre alt werden, dass wir uns diese Erlaubnis selber nicht geben.
Ich glaube, das ist so. Ja, ich erlebe das in meinen Coachings und um die Wahrheit zu sagen, ich erlebe das auch glücklicherweise zunehmend selten. Deswegen könnte man sagen, ich habe das auch erlebt, aber komm, lass uns offen und ehrlich sein, ich erlebe es auch bei mir. Ich erlebe es bei mir auch heute noch und ich habe es bei mir früher erlebt, diesen Weg zu gehen vom ich bin zurückhaltend, ich bin bescheiden, ich habe Angst vor Zurückweisung hin zum ich zeige mich jetzt, ja, ich gehe auf die Bühne, ich vertrete auch meine Position, die meinem Wertesystem entspricht, ich stehe für meine Werte ein und, was noch viel wichtiger ist, ich komme dann auch zurück, wenn jemand im Publikum die Augenbrauen hochzieht oder wenn jemand sich von mir abwendet. Diese Angst vor Zurückweisung, diese Angst vor Sanktionen, die ist so tief in uns drin. Und wie gesagt, mit der Metapher mit dem Elefanten, die passt perfekt.
Die kann man zwar wahrscheinlich verdrängen, aber wenn wir ehrlich sind, hat die jeder.
Unbedingt.
Also jetzt egal, wie oft man auf der Bühne steht oder nicht.
Ja.
Aber du siehst es ja, da sitzen 100 Leute und strahlen dich an und du siehst die hochgezogene Augenbraue. Und dann denkst du, wieso jetzt? Was ist falsch?
Ja, um also die Wahrheit zu sagen, mir geht es in der Zwischenzeit nicht mehr so. Ich bringe ja das den Leuten auch bei, mit wie viel Maß an Zurückweisung kommst du zurecht. Und vielleicht so als auch kleine Idee, damit es da keine Missverständnisse gibt, das ist was unter einem ganz gern mal so ein bisschen vorgeworfen wird. Ja, du bringst den Leuten Charisma bei, du bringst den Leuten Selbstvertrauen, selbstbewusste Ausstrahlung bei. Du bringst ihnen bei, sich selber zu verkaufen und nicht ihre Produkte. Mit anderen Worten, du vermittelst hier eine Haltung, die sagt, ich scheiß drauf, was andere von mir denken. Und das ist natürlich ein grandioses Missverständnis. Das will ich gar nicht erst aufkommen lassen.
Was ja auch nicht stimmt, aber es ist gut, dass wir darüber reden.
Ja, genau. Das stimmt ja auch nicht, sondern was ich vermittle und was man auch trainieren kann und was ein bisschen Übung erfordert und was viel Selbstreflexion erfordert, ist die Haltung, die lautet, natürlich scheiße ich nicht drauf, was ihr von mir haltet, aber mein Selbstwertgefühl ist völlig unangetastet von dem, was ihr von mir haltet. Das heißt, ich begegne jemandem und dem passt mein Gesicht nicht, dem passt meine Ausdrucksweise nicht, dem passt nicht, wie ich auf der Bühne stehe, dem passt nicht, wie ich aussehe, irgendwas passt ihm nicht. Und ich nehme das in der Zwischenzeit hin, vielleicht hat mir der Buddhismus dabei auch ein bisschen geholfen, zu sagen, gut, das ist so, ich finde das schade und es ändert nichts an meinem Selbstwertgefühl. Guter Punkt. Das ist natürlich eine völlig andere Haltung, als zu sagen, oh, da scheiße ich drauf, was der von mir denkt. Nee, diese Haltung würde ich als arrogant und überheblich bezeichnen. Und das ist oft was ich höre nach dem Motto, ja, die Form von Charisma. Charisma hat was mit Überheblichkeit zu tun. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein ganz demütiger Ansatz, der den anderen so sein lässt und der dem anderen die Erlaubnis gibt, mich zurückzuweisen, der aber für mich die Freiheit nimmt, zu sagen, mein Selbstwertgefühl, meine Beziehung zu mir selbst ist unberührt und unangetastet dadurch, dass da draußen ein paar Leute rumlaufen, die mit mir nichts tun können. Und das ist schon wieder fast ein Charisma-Faktor.
Es hindert nicht an deinem Weg.
Genau.
Und er hält mich nicht auf. Ja, der muss den nicht gut finden.
Genau.
Und das ist ja gar nicht überheblich, sondern eher Respekt. Er sagt, du darfst so bleiben, wie du bist und ich darf so bleiben, wie ich bin. Und beides ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Und es wäre auch völlig überheblich zu denken, das eine ist besser als das andere.
Genau.
Ist es ja nicht.
Darum geht es auch nicht, genau. Nee, es geht nur darum, dass ich bei mir bleibe und dass ich mit mir im Reinen bin, auch wenn irgendwer, der jetzt das hier vielleicht hört oder der mich auf der Bühne sieht, sich denkt, boah, der Typ geht gar nicht.
Und der eine hat keine Haare und der andere viele graue.
Ja, und der eine hat Schuhe an und der andere nicht. Ja,
genau. Ist jetzt irgendwas verkehrt? Nein, das ist halt einfach so, wie es ist.
Genau.
Und ich glaube, wenn wir da hinkommen und deswegen nochmal die auch zu der Eingangsfrage zurück. Mhm. Was kaufen denn Leute eigentlich wirklich? Du hast ja eben schon mal so kurz einen Ausflug gemacht, wo dann, ich sehe es mal in meinen Worten, Produktverkäufer ja eigentlich 1:1 vergleichbare Produkte versuchen, von A nach B zu bewegen und dafür Kohle zu kriegen.
Ja.
Wenn man mal diesen harten Sales weglassen und mal über Vertrauen reden, was passiert denn dann eigentlich bei einer Kaufentscheidung?
Naja, du hast aus meiner Sicht den Begriff schon reingeworfen. Was kaufen die Leute? Die Leute kaufen ein gutes Gefühl, die Leute kaufen ein Gefühl der Sicherheit, die Leute kaufen Vertrauen. Die Leute kaufen bei mir oder bei jedem guten Verkäufer das Gefühl, dass ich dem vertrauen kann und dass das, was der mir anbietet, das wäre halt jetzt das Produkt, was immer auch das sein mag, für mich einen meiner Werte erfüllt, mir Sicherheit gibt, mir Freiheit gibt, mir Geld gibt oder was auch immer er jetzt da haben will und dass der Markus oder der Uli oder wer auch immer ihm das vermittelt, über seine Persönlichkeit in der Lage ist, dieses Vertrauen zu erzeugen, dass das Produkt das liefert. Die Grundidee ist ja, dass das Produkt selbst überhaupt nichts liefert. Das Produkt stellt sich ja nicht hin und sagt, du kauf mich, weil ich cool bin oder sonst irgendwas. Ja, das ist, ich als Vertriebler gehe her und sage, diese Versicherung bietet dir dieses Maß an Sicherheit. Jetzt salopp im übertragenen Sinne, schau mir in die Augen und glaub mir das. Und dieses Schau mir in die Augen und glaub mir das, das wird halt viel zu häufig festgemacht an irgendwelchen unfassbaren Produkteigenschaften und noch eine Tabelle, was das Ding alles kann und was weiß ich was. Und die Leute machen sich nicht klar, dass sie von mir als Verkäufer das Vertrauen kaufen, dass das Produkt dieses Versprechen erfüllt.
Das wäre noch wichtig.
Hi, hi. Lass uns mal zwischendurch über Strategieengpässe reden. Ich beobachte relativ viele Unternehmer, die Vollgas fahren mit angezogener Handbremse, die den ganzen Tag rund um die Uhr rödeln und wenn sie aufs Konto gucken, ist da auch viel zu wenig drauf. Das Einzige, was wächst, ist der Stress und die ausgenutzte KK-Linie. Und das ist natürlich kein Zustand. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Strategieengpass hast, ist nahe 100. Deswegen die Einladung, den zu lösen. Und natürlich gibt's auch da wieder einen Haufen coole Möglichkeiten, das zu ändern. Das Highlight mit den Events wird sein eine 5-tägige Wanderung im Tramontana-Gebirge auf Mallorca vom 12. bis zum 17. April. wo wir Schritt für Schritt im wahrsten Sinne des Wortes an deiner Strategie arbeiten, ganz grundsätzlich die Schritte von strategischem Vorgehen gucken. Wie vergoldest du deine Stärken und die deiner Mitarbeitenden so, dass du Mehrwerte für Unternehmer schaffst und idealerweise dich in den Ertragsstrom, der durch die Mehrwerte geschaffen wird, dauerhaft so einklingst, dass du nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen musst, sondern ein passives Einkommen erzielst. Das ist hohe Schule, das ist sehr spannend, das ist High-End und das kriegst du nicht an jeder Ecke. Das mega coole bei dem Event ist, dass ein Filmer dabei ist, der daraus nachher den Videokurs und den Coachingkurs zusammenschneidet. Und deswegen ist es auch ein super Sonderspecial, Sonderpreis, weil für einen einfachen Taui bist du mit dabei. Normalerweise kostet es das Dreifache. Und dann hast du einfach eine, ja, quasi unikate Chance, nicht nur bei den Ersten dabei zu sein, die das in dem Format erleben, sondern sofort mit einem handlungsfähigen Umsetzungsplan nach Hause zu fahren, zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie ich meine Stärken vergolde und nicht mehr irgendwelchen blöden Märkten hinterherlaufe, die sich sowieso permanent neu verschieben. Und was gibt's Unikateres als deine Stärken? Also, nimm die Einladung gerne an, ist natürlich in den Shownotes wieder verlinkt und dann freue ich mich, wenn wir uns auf Mallorca sehen. Ich hole dich am Flughafen in Palma auch persönlich ab. Also bis die Tage, spätestens am 12. April morgens vormittags in Palma am Flughafen. Bis denn.
Wegebedarf.
Da fällt mir gerade eine coole Story ein. Mhm. Ich habe ja auch lange im Finanzvertrieb gearbeitet, wobei das Wort Vertrieb hasse ich ja, weil vertreiben brauche ich ja nicht und leere Landschaften ist auch doof. Ja. Aber das ist halt so der normale Duktus. Gut. Und dann waren wir in einer Mannschaft unterwegs und da ging es dann darum, nachmittags Termine zu machen. Mhm. Und dann sagte der Typ, er macht gar keine Termine, er erscheint. Sag ich, okay.
Ist auch eine Haltung.
Dann gehen wir ab 14 Uhr dann gemeinsam erscheinen.
Ja.
Und hätte ich die Hamburg-Mannheimer Werbung mit dem Herrn Kaiser nicht vorher gekannt, ich hätte sie an dem Tag erlebt. Ich will nicht sagen, die Leute haben sich vors Auto geworfen, aber ungefähr so war das. Das kann der nicht faken.
Nee.
Der ist so.
Nee, das ist er.
Und der war dann auch noch regionaler Bürgermeister, den kannte da auch jeder. Und wenn der... Und der hat kalt geklingelt. Der hat keine Termine gemacht. Mhm. Und das, was mich wirklich, also wer da wen gecoacht hat an einem Tag, das ist dann völlig außer Frage. Mhm. Das war ein sehr toller Nachmittag mit dem, weil der mit keiner Faser seines Körpers auch nur andeutungsweise einen Zweifel dran hatte, dass das Beste, was dem Mensch, der da gleich die Tür aufmacht, heute passiert, dass er da steht. Das war unfassbar. Ja. Und dann habe ich mal nachgerechnet und gesagt, du, das kann doch da rein rechnerisch gar nicht passen. Und meinte, nee, passt doch nicht. Der schafft da und da und dann kriegt er die in die Prämien oder nicht. Das kann der nicht immer erfüllen. Deswegen haben wir keine runde Zahl gemacht, sondern oben Abschlag. Also nicht, keine Ahnung, 100.000 Bausparvertrag, sondern nur irgendwie 72.500. Der hat keine gerade Zahl an dem Tag verkauft. Das sind nur Maßanzüge und die Leute kaufen das genau deswegen. Und er erscheint und deswegen, ich weiß nicht, ob der das von Natur aus mit der Muttermilch aufgesogen hatte oder ob dem das einer beigebracht hatte. Aber er brauchte sich um seine Zielerreichung also nie zu kümmern. Das flog dem so zu.
Das ist eine super interessante Frage, die du da im Nebensatz gerade gestellt hast. Von Natur aus oder mit der Muttermilch?
Irgendeiner hat es ihm über.
Ich bin ziemlich ermöglicht. Sicher. Ich bin ziemlich sicher, dass er es gelernt hat, weil, um mal einen rauszulassen, Charisma oder diese besondere Form der Ausstrahlung kann nicht angeboren sein. Ich war noch nie bei einer Geburt dabei, aber mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass das Kleine da schlüpft und baba, da bin ich. Die Eltern finden natürlich jeden Neugeborenen super charismatisch. Die Umwelt ist da nicht immer der gleichen Meinung. Aber ist ein anderes Thema. Nein, Charisma ist gelernt. Was natürlich ganz, 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 ganz häufig der Fall ist, dass natürlich niemand hergeht, wenn du 12, 15, 17, 20 bist und sagst, also Junge, ich mache dich jetzt charismatisch. Ich vermittle dir jetzt eine Ausstrahlung. Das lernen wir bei unseren Eltern nicht, das lernen wir in der Schule nicht, sondern wir lernen es, wenn wir Glück haben, durch Trial and Error und durch die richtigen Feedbacks zum richtigen Zeitpunkt. Und das Ergebnis, ob ich dann am Schluss so eine Haltung und eine Ausstrahlung habe, in meiner Welt in 95% aller Fälle völlig zufällig auftaucht. Ja, einige haben Glück, einige haben kein Glück. wenn man die Faktoren, die dich an der Stelle dieser Ausstrahlung bemächtigen, wenn man die kennt, und die kennen wir heute natürlich, dann kann man die auch schulen. Und das ist einer, natürlich einer der Ansätze, mit denen ich unterwegs bin in der Charisma Challenge, zu sagen, wir glauben, 4 Faktoren erkannt zu haben, die dafür sorgen, dass du eine persönliche Ausstrahlung hast, dass du eine authentische Ausstrahlung hast, dass du, salopp gesagt, auf deine Produkte gar nicht angewiesen hast. Ich habe eine Hypothese, Uli, und die lautet, der Typ, der muss nicht irgendwelche Bausparverträge, irgendwelche Versicherungen oder irgendwas, der könnte alles verkaufen.
Könnte dir.
Das ist dem völlig egal, was der verkauft, weil er mit einer Haltung rangeht.
Würde ich sofort unterschreiben.
Und die Haltung lautet, ich habe was Geiles für meinen Kunden, für meine Kundin. Ich habe was, was dem liegt, was dessen Wertesystem erfüllt, was vielleicht sogar eine Painpoint bei ihm. Und ich bin das Medium, ich bin der Vermittler, der dem Kunden klar macht, weißt du was, das Ding löst dein Problem. Und das passiert natürlich nur über diese Ausstrahlung. Und die muss was Selbstsicheres haben. Das ist ja völlig klar. Ich kann ja da nicht reinmarschieren und sagen, boah, du, ich hätte da eventuell vielleicht was, bin mir nicht ganz sicher, aber könnte es sein, dass das gut für dich wäre. Ja, diese Konjunktive im Verkauf. Arbeitet ja so jemand nicht.
Also ich glaube, der hat Abendschmerzen, wenn er dem Leuten keine Lösung
genau,
angeboten.
Genau.
Sie sagen, wie, der musste jetzt dumm sterben, weil ich nicht da war.
Genau. Und er hat die Schmerzen nicht, weil er an dem Tag eventuell keine Kohle verdient hat über Provision, nee, sondern er hat Schmerzen, weil er weiß, scheiße, ich hatte die Gelegenheit, jemandem was Gutes zu tun, das Problem von jemandem zu lösen oder jemandem zu helfen und ich habe es nicht gemacht. Und mit der Haltung geht er natürlich als cooler, geiler Verkäufer an die Leute hin. Und es ist, also diese Form der Sicherheit und diese Form der Haltung, ich möchte das und das erreichen und zwar unabhängig von meinem Produkt, die macht ihn als Vertriebler charismatisch und authentisch.
Ja, er hat es eben gesagt, es sind 4 Faktoren.
Ja.
Welche sind es?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Wenn ich das ganz, ganz kurz runter erzählen darf, ist ich kann dir und unseren Zuhörern jetzt an der Stelle leider 4 Fremdworte nicht ersparen, aber ich mach's mal ganz kurz. Das erste ist Kongruenz, was wir so verstehen als die Übereinstimmung zwischen Sprache, Körpersprache und Stimme.
Das stimme ich.
Wenn der sich hinstellt und sagt, ich freue mich, Sie zu sehen und dabei guckt, wie wenn ihm jemand in die Fresse gehauen hätte, dann glaube ich dem das nicht. Ja? Ich freue mich, Sie zu sehen, da muss das Gesicht lächeln, salopp gesagt. Also das ist das, was wir Kongruenz nennen und ich würde mal sagen, das ist eine Frage von einem wirklich gut gemachten Kommunikationstraining. Das kann man lernen. Das zweite, bisschen schwieriger in Anführungszeichen, ist Authentizität. Die Menschen bekommen mit, dass ich das mache, was ich sage. Zum Beispiel, ich schreie die ganze Zeit nach Pünktlichkeit. Nehmen wir mal eine Führungskraft. Pünktlichkeit ist mir wichtig, kommt aber zu jedem Meeting 5 Minuten zu spät.
Naja, ja, brauchst völlig
du dir,
unglaubwürdig.
Ja, brauchst du dir, was deine Authentizität oder glaubwürdig angeht, kannst du auch gleich ins Knie schießen.
Genau.
Ja. Das dritte, das darf jetzt niemanden wundern, der weiß, wo ich herkomme. Das dritte ist Empathie im Sinne von, und zwar Empathie auf 3 verschiedenen Ebenen. Ich ahne, ich weiß, ich kann rausfinden, was dir wichtig ist. Ich ahne, ich weiß, ich kann rausfinden, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Und jetzt können wir eine ethische Geschichte draus machen, wenn wir wollen, in der tiefsten Form der Empathie. Ich kann das sogar nachempfinden oder mitfühlen. Das trennt eventuell schurkische Charismatiker von ethischen Charismatikern.
Okay.
Und der dritte, mit Abstand aus unserer Sicht, das ist nur ein Vorschlag, ein spezifisches Charisma-Modell, zufällig halt von uns entwickelt. Der vierte Faktor, das stärkste ist das Thema Integrität. Und es hat ganz viel mit dem zu tun, was wir vorhin schon hatten, nämlich keine Angst vor Zurückweisung. Integrität im Sinne von Treue zum eigenen Wertesystem.
Ach, an der Stelle, ansonsten hätte ich gesagt, es ist so ähnlich wie Kongruenz, aber das ist
anderer Punkt. Nee, genau. Die überschneiden sich natürlich alle 4 ein bisschen. Aber wenn du mich nach dem wichtigsten und wirkungsvollsten Charisma-Faktor oder Authentizitäts- oder Persönlichkeitsfaktor fragst, dann ist es die Integrität. Ich weiß, worauf ich Wert lege. Ich kenne mein Wertesystem und ich stehe dazu. Auch wenn mir an der einen oder anderen Stelle, und das wird todsicher passieren, der Wind der Zurückweisung ins Gesicht weht. Dazu muss man natürlich sein Wertesystem kennen und das ist nochmal eine kleine tricky Ergänzung, dass eigentlich alle Untersuchungen, die zu dem Thema gemacht werden, und das wird der eine oder andere der Zuhörer und du vielleicht auch nachvollziehen können, die allermeisten Menschen ihr Wertesystem überhaupt nicht kennen. Ja, das ist ja so ein Ding, mit dem ich immer wieder an Grenzen stoße im Mainstream-Vertriebstraining, wenn dort vermittelt wird, der Kunde, der bei dir reinkommt, frag ihn als erstes, Mensch, Herr Hornung, schön, dass ich Sie treffe. Was sind denn Ihre obersten drei Werte in Ihrer Rolle als Kunde meines Hauses? Ja, und die allermeisten natürlich an der Stelle jetzt innehalten und du kannst ja auf der Stirn lesen, dass da steht,
hat der so noch alle.
Boah, fuck, so eine scheiß Frage hat mir noch nie jemand gestellt, scheiße, was sag ich denn jetzt? Ja, also tatsächlich machen sich die Menschen kaum Gedanken darüber, was ist mir wichtig und kontextualisiert im Sinne, was ist mir wichtig in meiner Rolle als dein Kunde? Was ist mir wichtig in meiner Rolle als deine Partnerin? Das macht kaum jemand. Und deswegen ist einer der ersten Schritte, die wir anbieten in so einem Weg, dieses eigene Wertesystem kontextualisiert für die Rolle zu erforschen. Mhm. Und dann, und jetzt kommt das, das geht so ein kleiner roter Faden zu, den du am Anfang aufgemacht hast. Und jetzt kommt von uns die Ermutigung, weißt du was? Steh dazu. Mein oberster Wert ist zum Beispiel Freiheit, Unabhängigkeit. Das ist einer der Gründe, warum ich kein Lehrer mehr bin.
Ja, klar.
Und ich weiß noch, mir musste das erst bewusst werden, in meinem speziellen Fall schmerzhaft, dass das so ein hoher Wert ist. Aber als ich aus dem Schuldienst raus bin und zu meinem Großvater, alter Schwabe, gegangen bin und habe gesagt, Opa, ich gehe aus dem Schuldienst raus, der ist fast zusammengebrochen. Ja, der hat gesagt, Bub, wie kannst du bloß? Die Pension, das Häusle, die Sicherheit. Und dann gehe ich zu meinem Opa und sage, Opa, Sicherheit ist mir nicht wichtig. Wenn ich mich zwischen Sicherheit und Freiheit zu entscheiden habe, dann
wäre ich frei. Der war der Fuß vom Herzkasper.
Ja, genau. Witzigerweise 100 Meter weiter, das Haus von meinem Papa, der war Zahnarzt, Freiberufler. Wo kommt's wohl her? Als ich zu meinem Papa hingegangen bin und gesagt habe, Papa, ich gehe raus aus dem Schuldienst, ich mache mich selbstständig, der ist mir um den Hals gefallen und hat gesagt, jetzt ist der älteste Sohn endlich da, wo er hingehört.
Endlich mal gescheite Entscheidung.
Ja, endlich. Ich bin fast durchgedreht, weil mein ältester Sohn Beamter wird. Aber das sehen wir, dieses Wertesystem ist unfassbar wichtig und auch wenn jetzt die Zurückweisung in Anführungszeichen meines Großvaters sehr dosiert war, weil er mich natürlich geliebt hat, trotzdem zu sagen, nee, mein oberster Wert ist nicht Sicherheit, sondern mein oberster Wert ist Freiheit und ich gehe den Weg. Ich gehe den Weg in die Freiheit. Übrigens, damit es keine Missverständnisse gibt, natürlich coache ich auch Menschen, die als obersten Wert den Wert Sicherheit haben. Und dann sage ich, geh den Weg in die Sicherheit. Erforscht, Darth Vader würde zu seinem Luke sagen, erforsche deine Gefühle. Ja? natürlich, ich würde sagen, erforsche dein Wertesystem. Und ich glaube, so jemand wie der Typ, den du gerade beschrieben hast, wenn du den fragst, was sind deine obersten drei Werte im Vertrieb, der könnte dir sofort eine Antwort geben. Und wenn du das in Frage stellst nach dem Motto, wow, wie kann man denn das als obersten Wert haben, dann wird er dich angucken und sagen, Kann man. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, der lebt es ja.
Ja, genau. Der lebt es, der steht zu seinem Wertesystem.
Das wäre ja Frontalangriff.
Das, genau,
das geht ja gar
genau.
nicht.
Genau. Und das macht ihn charismatisch und das ist die Persönlichkeit, die der Kunde an der Stelle erlebt. Und deswegen ist er so überzeugend.
Das ist ja, also ich glaube ja, dass das tatsächlich ein unterbewusster Sozialisierungsprozess ist. Man wird ja da irgendwie groß, also mit diesem wunderbaren, wie heißt das, Average of Five, das sind die Leute, die einem umgeben und dann färbt das irgendwie ab. Und wenn man natürlich jetzt, machen wir vielleicht mal dieses Fass auf, weil ich es ganz spannend finde, wenn du in der klassischen Vertriebsfirma bist, oder ich mache es vielleicht noch weiter, wenn man klassische Management-Lehren anguckt, dann ist ja ein Wert immer der größte überhaupt, Gewinnmaximierung.
Profit.
Profit. Shareholder Value, making money.
Ja, klar.
Und da denke ich immer, das ist immer der Anfang vom Ende. Zumindest in meiner Welt.
Hätte weil, von mir kommen können, der Satz.
Weil du damit deine Freiheit aufgibst.
Ja.
Weil du dann alles, also das ist wie, natürlich coachen nenne ich nicht, aber wenn die Leute dahin coachen und da gibt es ja Tonnen von Management-Literatur, dann ist der Preis, den du dafür bezahlst, ist immer Freiheit.
Ja.
Geht gar nicht anders. Und wenn wir sagen, und das würde ich jetzt diesem eben erwähnten Mensch auch unterstellen, sie sagen, der größte Wert, den er hatte, war Nutzen stiften, einen Beitrag leisten, seine PS für andere Leute auf die Straße kriegen. Und wenn wir als Unternehmer darüber nachdenken, für wen ist denn der Laden eigentlich da? Ist der dafür da, Meine Interpretation, dass wir uns selbst verwirklichen und eine Einladung an Mitarbeitende aussprechen,
das auch zu machen.
Mhm. Oder glauben wir und wundern uns dann, dass es keine Menschen mehr gibt, die da Bock drauf haben, dass der Laden da ist, dass wir immer reicher würden und die Leute dann für uns ihr Leben, ihre Zeit und ihre Arbeitskraft einsetzen. Mhm. Und denke, ihr könnt doch gar nicht am Stück so bescheuert sein, dass ihr das auch noch glaubt. Aber warum ich jetzt das hier auf einbringe, ist die Frage, wann, wo, wie setzen sich denn Menschen mal systematisch mit diesen Werten auseinander, statt einfach nur davon auszugehen, dass die nur da sind. Und bei den meisten sind die ja, so verstehe ich dich ja auch, irgendwie da, aber nicht bewusst. Und was ist denn so ein Zugang, wie man sich dessen, also gerade auch diese Provokation von eben, die muss man sich ja sehr deutlich stellen. Als Unternehmer glaubt man ja, das wäre so, weil du in jedem Studium, in jedem BWL-Buch diesen Quatsch siehst und du denkst, ja klar, Gewinnvermehrung steht ja auch drin, irgendwie Zweck der Gesellschaft ist, keine Ahnung. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Genossenschaften, weil da steht drin, Zweck der Gesellschaft ist der Förderauftrag im weitesten Sinne. Ja. Aber jetzt wieder zurück zu der Frage, wann oder wie setzt man sich denn idealerweise mit seinem eigenen Wertesystem mal systematisch auseinander?
Also ich würde vorher gern bei einer deiner Aussagen den grünen Haken dahinter machen oder sie beantworten, wann, wo und wie setzen sich normalerweise Menschen hin und beschäftigen sich mit ihrem Wertesystem, lautet meine Antwort gar nicht.
Gar nicht, würde ich auch sagen.
Das macht so gut wie keiner. Ja, wann geh raus auf die Straße und frag 100 Leute, wann hast du dir zum letzten Mal eine Stunde Zeit genommen, um dir die Frage zu stellen, was ist mir in meiner Beziehung wichtig?
Es gibt Schicksalsschläge, wie ich sterbe übermorgen oder jemand aus einem nahen Unfall fällt, hat irgendwas Schlimmes, wo dann sich ja Werte deutlich verrücken.
Genau.
Aber ohne diesen Handlungszwang, externer Einfluss,
das macht so gut wie niemand.
Niemand.
Ja. Dann dieses Profit-Ding, das finde ich immer noch spannend, wie sehr der angebliche Homo economicus in der Welt der Wirtschaft verankert ist, obwohl uns der Kahnemann schon vor, ach Gott, wie lange ist es her, vor 30 oder 40 Jahren nachgewiesen hat, mit einem Nobelpreis sogar, dass es diesen Homo economicus nicht gibt. Das heißt, dass auch wirtschaftliche Prinzipien, sehr beunruhigender Gedanke, nicht unbedingt dem Diktat des Profits und der Gewinnmaximierung unterliegen. Mal abgesehen davon, dass du erst ein paar Leute brauchst, die den Weg mitgehen und die werden halt zunehmend weniger. Kommen wir zur Frage, wann tun sie es heute? Also ich säße nicht hier, wenn ich sowas nicht anbieten würde und wenn ich sage, in den Management-Trainings, in den Schulungen, die wir anbieten, in den Coachings, die wir anbieten, machen Sie es mit uns. Ja, also bei mir geht so gut wie niemand durch ein Coaching, durch eine Schulung, auch nicht durch einen Vortrag oder eine ähnliche Geschichte durch, dem ich nicht, wenn er nicht bei drei auf dem Baum ist, unter die Nase reibe, setz dich mit deinem Wertesystem auseinander, erforsche dein Wertesystem. Warum? Weil diese Werte ja da sind, sie sind halt nur nicht bewusst da. Und sie werden uns vermittelt über, und das ist jetzt eines der Hauptmodelle von EQ Dynamics, von meiner Firma, sie werden uns vermittelt über unsere Emotionen. Ja, alle unsere Emotionen gehen zurück auf Werteberührungen. Das ist so eine der Grundideen. Dazu ist es natürlich, wenn ich wissen will, warum es mir gerade geht, wie es mir geht, oder um die Frage in die Empathie rüberzutragen, warum fühlt sich mein Gegenüber gerade, wie er sich fühlt? Gibt es natürlich der Typ, den du jetzt vorhin mit reingebracht hast, dem unterstelle ich mal, eventuell hat er eine Intuition dafür. Das haben einige Menschen, viele haben die nicht, aber einige haben sie. Warum geht es ihm, wie es ihm geht? Weil einer seiner Werte berührt wurde. Machen wir das sehr methodisch. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Werteanalysen, Wertearbeiten. Man kann da sehr emotional rangehen, man kann metaphorisch rangehen. Wir haben eine, mit der wir sehr strukturiert methodisch rangehen über eine Entscheidungsmatrix. Also der Methoden gibt es viele, mit denen man da hingehen kann. Und die sind für unsere Arbeit, für das, was ich mache, auch zum Thema Charisma, Persönlichkeit, Ausstrahlung, weil eben unsere Emotionen da dran hängen, absolut fundamental. Also angenommen, jemand würde zu mir kommen und sagen, Markus, mach mit meinem Team ein Teamtraining, lass aber eine Werteanalyse weg, dann würde ich sagen, ihr müsst jemand anderen suchen.
Also das wäre nämlich eine Frage, wann ist denn so ein Punkt? Die sind ja jetzt mehr oder weniger freiwillig bei dir in den Trainings, weil irgendein Häuptling gesagt hat, geht da mal hin oder weil sie sich selber angemeldet haben. Was sind denn da so die eher vorgelagerten in Neuhochdeutsch Painpoints, die sie dazu bringen, sich auf so einen systematischen Weg einzulassen.
Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe das große Glück, vielleicht kann man das so sagen, dass ich mache das ja seit mittlerweile jetzt 25 Jahren. Ich hatte ganz selten Menschen da drin sitzen, die wir nicht über die Grundidee, dass Emotionen und Werte zusammenhängen, sofort gecatcht haben für diese Thematik. Mhm. Ja. Ich habe natürlich ab und zu den einen oder die andere drin sitzen, zu denen der Chef hingegangen ist und gesagt hat, boah, dir tät mal ein bisschen Empathie gut, geh mal zum Markus auf das Seminar oder so. Und dann sitzen die natürlich auch da drin und denken sich, boah, Alter, ich habe eigentlich schon mal gar keinen Bock hier zu sein. Was hast du mir eigentlich zu bieten? Und ich glaube, in der Zwischenzeit sagen zu können, dass ich die Erfahrung habe oder dass wir in der Firma die Erfahrung haben, sie dort abzuholen, wo sie sind und ihnen klarzumachen, selbst wenn du gerade eben keinen Bock hast,
ist ja auch völlig
in Ordnung. Dann ist das erstens mal völlig in Ordnung.
Ja, hast halt keinen Bock.
Und es geht auch zurück auf etwas, das dir in deinem Leben wichtig, in diesem Fall vielleicht wichtiger, ist. Und deswegen kommt da eine Emotion. Und wenn dich das interessiert, dann erkläre ich dir das in ein paar Sätzen. Und da habe ich es tatsächlich in Hunderten von Seminaren, also wenn es hochkommt, 2-3 Mal erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, das überzeugt mich auch nicht, hau wieder ab. Aber
ich habe mal eine Zeit lang sonntagsabends Workshops angefangen. Und wenn die dann um 20 Uhr da ankamen, dann habe ich die immer dafür gelobt, dass sie heute freiwillig ihr sind. Dann haben die mal alle geguckt, als wäre ich in gerade LKW überfahren.
Ja.
Und dann sage ich, ja wieso, ihr habt doch selber gewählt. Wie, wir haben selber gewählt.
Ja, ja.
Offensichtlich war das ja der kleinere Schmerz, heute herzukommen, wie die Diskussion mit dem Chef. Also hast du doch eine Entscheidung getroffen. Und also, wenn ich es rumdrehe, wenn der das jetzt keinen Bock hat, der hat vielleicht deswegen keinen Bock, weil er eben die Freiheit nicht hatte, sondern irgendwie Kraftamtes irgendwie geschickt worden ist.
Ja.
Und das wäre ein cooler Wert zu sagen, was ist denn jetzt wichtiger?
Genau.
Gehorsam oder Freiheit? Und offensichtlich war es Gehorsam.
Womit wir bei einem super spannenden Nebenthema sind, nämlich beim Thema Selbstverantwortung.
Absolut.
Sie machen ja alles freiwillig. In Anführungszeichen. Also ich habe zumindest noch nie einen Teilnehmer da sitzen gehabt, bei dem irgendein Vorgesetzter mit der Kalaschnikow im Anschlag neben ihm saß. Und der sagt, nee, ich bin nicht freiwillig hier. Wenn ich an dem Tag ein bisschen auf Krawall gebürstet bin, dann sage ich doch.
Natürlich.
Natürlich bist du freiwillig hier.
Ja, nee,
ich wurde geschickt. Sage ich, aber das ändert ja nichts daran, dass du freiwillig da bist.
Hättest ja die Entscheidung anders.
Du hättest ja auch sagen, du hättest dich ja auch verweigern können.
Nee.
Ja, aber ich kann doch nicht zu meinem Chef sagen, nein. Dann sage ich, doch, natürlich kannst du das.
Muss nur die Konsequenzen
aushalten. Genau. Und jetzt sind wir im Thema Selbstverantwortung. Du kannst tun, was du willst. Du musst halt die Konsequenzen ertragen.
Ja.
Da gibt's dann schon einige, die schauen dich an und denken sich, du siehst auf der Stirn, was für ein Vollidiot, aber das ändert ja nicht, dass es stimmt, das ändert ja nichts daran, dass es stimmt.
Die Denkblase siehst du sofort aufsteigen.
Ja, aber schaut, das ist ja auch der Punkt, wo sich diejenigen, an dem sich diejenigen, die in die Opferrolle gehen, unterscheiden von denjenigen, die in der Selbstermächtigung oder Selbstwirksamkeit sind. Vielleicht auch im Charisma, könnte man sagen, die sagen, natürlich bin ich freiwillig hier. Ich habe da auch kein Problem damit, wenn die sagen, ja, ich bin zwar freiwillig hier, aber eigentlich geht mir das Thema ein bisschen am Arsch vorbei und ich habe da keinen Bock drauf. Ich hab ja einen kleinen Antreiber im Kopf, wenn jemand sowas sagt, dann sage ich, vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, die kriege ich mit Druck. Damit bin ich natürlich grandios gescheitert. Und dann habe ich irgendwann mal gelernt, mit Charme und Humor und einem Nutzen, den er sofort aus dem Thema für sich selber hat, kriege ich jeden an der Stelle in das Thema rein. Es ist einfach, das Thema Charisma, emotionale Intelligenz, Selbstverantwortung ist einfach ein extrem ermächtigendes und geiles Thema, aus dem die Leute rausgehen und was für sich mitnehmen. Und ich brauche dir ja nicht zu sagen, dass aus solchen sogenannten Business-Seminaren die Leute brutal viel für ihr Privatleben, für ihre Persönlichkeit mit rausnehmen.
Wenn sie offen genug
sind. Und wenn sie offen genug sind, dann ist es letztendlich gar nicht mehr die Frage, ob die jetzt danach besser verkaufen, sondern ob sie mit sich selber besser zurechtkommen, was jetzt auf einer anderen Ebene vermutlich dafür sorgt, dass sie besser verkaufen.
Genau, das wäre auch eine gute Runde Richtung Schluss.
Ja.
Weil, wie heißt es so schön, Erfolg folgt und Ergebnisse ergeben sich und Erträge tragen. Und eigentlich ist es immer, wieder wenn wir zu dem Anfang zurück wollen, ist es eigentlich immer, dass das die Persönlichkeit ist.
Unbedingt.
Unbedingt. Also, und deswegen wäre jetzt auch zum Ende unserer, jetzt haben wir schon 40 Minuten geplauscht, Das können natürlich Menschen auch selber tun. Die können sie auch durch dich unterstützen lassen. Mhm. Es gibt ja Tonnen von Büchern und von Methoden. Du hast es selber erwähnt. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. Wie heißt es noch?
Der Abschied von der Sachlichkeit.
Der Abschied von der Sachlichkeit macht natürlich einen ehemaligen oder immer noch Ingenieur, der dann aber ich jetzt schon. Vom Linkshirn zum Rechtshirn, hätte ich da mal gesagt.
Ja.
Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Sehr hast gern. Du am Ende unseres Talks noch drei Tipps? Wenn man anfangen will, sich genau in die Richtung zu bewegen. Ich will lieber über Persönlichkeit als über Produkte wirken oder ich nenne es ja lieber kaufen lassen, wie verkaufen müssen. Was wären so drei Tipps für die, die jetzt selber mit sich mal anfangen wollen?
Sehr gern.
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
Tipp Nummer eins. Und mir ist es tatsächlich relativ egal, ob ihr das dann bei mir macht oder in unserer oder so. Finde heraus, was deine Werte sind in dieser Rolle. Also wenn du Vertriebler bist, setz dich irgendwann mal hin, such dir was aus dem Internet, hol dir einen Coach, es ist egal wie. Es gibt eine Vielzahl von Werteanalysen und beantworte die Frage, was sind meine obersten drei Werte in meiner Rolle als Vertriebler zum Beispiel. Also schaff bei dir selber Wertebewusstsein. Tipp Nummer zwei, das ist sehr konkret und ich kann dir versprechen, egal ob du es bei mir oder bei jemand anderem machst, da wird dir an der Stelle schon ein bisschen die Augen aufgehen. Wie gesagt, ich habe die Zahl glaube ich vorhin nicht genannt, 3% machen das. Ja, 97% von uns kennen ihre Werte nicht.
Das finde ich schon. Du, ich meine, wenn das jetzt 3% ist und du hast dann einen erlebbaren Unterschied, dann bist du ja sofort,
du bist sofort in der Spitzenklasse. In den obersten 3%. Also was das angeht, was das Thema Selbstreflexion angeht, bist du gleich bei den obersten 3%. Ja. Der zweite Punkt ist, mach dir klar, wo deine Zurückweisungsfaktoren liegen. Das heißt, mach dir klar, wie soll ich das ausdrücken? Mach dir klar, ob tatsächlich die Welt untergeht, wenn einige Menschen da draußen mit dir, mit deiner Art nicht zurechtkommen. Und versuch dich einer Haltung zu nähern, die lautet, nicht es ist mir völlig wurscht, was die von mir halten, sondern mein Selbstwertgefühl, meine Beziehung zu mir selber ist unangetastet und unberührt davon, ob da draußen ein paar Leute rumlaufen, die mit mir nichts tun können. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, da gibt's auch geile Literatur dazu. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein philosophischer Ansatz und sorgt früher oder später, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, für die Freiheit, eben nicht immer Ja zu sagen, eben nicht immer konform zu sein, eben nicht immer Schuhe anzuhaben oder was auch immer.
Oder was auch immer.
Genau. Und der dritte, machen wir mal noch was ziemlich Praktisches. Wenn du dich traust, in einem Gespräch Sätze zu sagen wie, mir ist Folgendes wichtig, und jetzt setz irgendwas ein. Der Markus würde sagen, mir ist Freiheit wichtig, der Uli würde wahrscheinlich was Ähnliches sagen, jemand anders sagt, mir ist Familie wichtig, whatever. Wenn du dich dabei erlebst, dass du dann aus diesem Bewusstsein heraus Sätze sagst wie, mir ist Folgendes wichtig, und es begegnet dir die Zurückweisung in Form von kritischen Fragen, eventuell ein bisschen polemisch markiert nach dem Motto, ja, wie kann dir sowas wichtig sein? Dann nimm dir die Freiheit zu sagen, du, es ist einfach so.
Ja. Es ist einfach so.
Es ist einfach so. Mir ist es wichtig, Punkt. Klammer auf, das wird jetzt nur gedacht. Es ist mir egal, was du davon hältst, Klammer zu. Ja, also steh sprachlich, lerne deine Werte sprachlich auszudrücken. Die Anmoderation, ich lege Wert auf, oder mir ist Folgendes wichtig, und dann mit der Reaktion umzugehen nach dem Motto, weil. Mhm. Die neurophysiologische Antwort würde lauten, weil ich im Alter von 3 bis 7 Jahren diesen Wert mitbekommen habe. Aber das interessiert keinen und ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, sondern
der war halt einfach da.
Ja, mir ist Freiheit wichtig, Punkt. Ist danke für die Aufmerksamkeit. Wichtig.
Für was muss erklärt werden?
Genau, ich habe mich nicht zu rechtfertigen für mein Wertesystem.
Nee, das ist so.
Ja. Rechtfertige das dich halt nicht für. Das ist auch der schönste Satz, den du bringst zum Schluss als Abbinder. Rechtfertige dich nicht für dein Wertesystem.
Genau, und dann sage ich ganz herzlichen Dank, Markus.
Ich bedanke mich. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte für diesen inspirierenden Austausch. Danke dafür.
Gerne, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Empfiehl es gern weiter, drück auf Speichern, mach Abo und schick's in die Welt für alle Leute, denen du auch ein rechtfertige dich nicht für dein Wertesystem. Also, sehr gut. Hab eine gute Zeit.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen.